Radio 1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Donnerstag, der 24. Mai 2012 und zwei sehr, sehr unterschiedliche Musiker haben heute Geburtstag. Der eine feierte mit seiner Band Ende der 90er Jahre seinen Durchbruch mit Hits wie Du trägst keine Liebe in dir und Weinst du, aber schon 2002 löste sich Echt, so hieß seine Band, wieder auf. Inzwischen arbeitet er als Regisseur und Buchautor. Heute wird Kim Frank 30 Jahre alt. Einen Glückwunsch-Song spielen wir gleich. 41 Jahre älter ist ein Mann, der eine doch deutlich längere Musikkarriere gemacht hat. Große Hits waren zum Beispiel Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, Knocking on Heaven's Door. Heute wird Bob Dylan 71 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Der Rauswurf von Norbert Röttgen ist heute Thema einer aktuellen Stunde im Bundestag auf Verlangen der Grünen. Die werten die Entlassung des Bundesumweltministers als Beleg dafür, dass die Regierung kaum mehr handlungsfähig sei. Merkel und die schwarz-gelbe Koalition sollen nach dem Willen der Grünen erklären, wie die Bundesregierung ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangen will.
Im Namen des Volkes.
Heute entscheidet das Landesarbeitsgericht in Stuttgart über einen verurteilten Al-Qaida-Terrorhelfer, der den Autobauer Daimler auf Wiedereinstellung verklagt hat. Der Mann hat fast zwei Jahrzehnte bei Daimler gearbeitet, ist inzwischen aber rechtskräftig verurteilt. Er hatte Geld und militärische Ausrüstung für das islamische Terrornetzwerk gesammelt. Vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart will er seine Wiedereinstellung bei dem Autobauer durchsetzen. In erster Instanz hatte er verloren.
Das geht gar nicht.
Diese ganze Geschichte um die verschobene Flughafeneröffnung geht eigentlich gar nicht. Auf Antrag der Piraten geht es heute im Abgeordnetenhaus besonders um die Rolle des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft, den Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit leitet.
Und auf keinen Fall vergessen.
Ein Anruf bei Bürgerämtern kann ja manchmal eine recht zähe Angelegenheit sein. Deshalb wurde das Berliner Bürgertelefon 115 eingerichtet. Das ist ab sofort eine Stunde früher, sprich montags bis freitags schon ab 7 Uhr zu erreichen. So wünscht sich das der Bürger, teilte die Innenverwaltung mit. Im vergangenen Jahr wurde die 115 in Berlin mehr als 160.000 Mal angerufen. Rauchausstoßende Lokomotiven und ratternde Züge. In der Wuhlheide dampft wieder die Schmalspureisenbahn. Generationen von Kindern haben sich in die beschauliche Eisenbahn verliebt, bis ans Licht kam, dass viele Jugendliche hier auch gelitten haben. Betreuer bei der Parkeisenbahn haben jahrelang Kinder missbraucht, die gern zum ehrenamtlichen Bahnhofsvorsteher oder Lokführer aufsteigen wollten. Mehrere Täter sind schon verurteilt, aber ab heute stehen Tobias N. und Steffen M. vor Gericht, denen besonders schwere Taten angelastet werden. Und nach monatelangen RBB-Recherchen sind neue Fragen und Verdachtsmomente aufgetaucht, vor allem darüber, was die Verantwortlichen wirklich wussten.
Unser Kollege Johannes Metzler hat diese Recherchen hartnäckig vorangetrieben. Guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen.
Morgen.
Es hieß immer, niemand von den Parkeisenbahnern habe geahnt, was da wirklich vorging. Stimmt das aus deiner Sicht?
Also zumindest stellt sich manches jetzt etwas anders dar. Beispiel der aktuelle Geschäftsführer, ein Mann, der seit rund 20 Jahren mit der Parkeisenbahn befasst ist und ein ganz engagierter Ehrenamtlicher ist und war. Dieser Mann hat mir immer wieder gesagt, ich wusste nichts, ich war zu der Zeit auch nicht Geschäftsführer, aber ich wusste vor allem auch gar nicht, dass da irgendwas hinter den Kulissen war. Das ist jetzt widerlegt. Wir haben Papiere, interne Papiere aus dem Jahr 2002, vor etwa 10 Jahren also. Da hat ein Junge gesagt, mir ist was passiert mit einem Mitarbeiter. Pikanterweise ist genau dieser Mitarbeiter jetzt im März verurteilt worden, wegen Kindesmissbrauchs bei der Parkeisenbahn und wegen einem anderen Fall. Und dieser Junge hat gesagt, mir ist da was passiert, der hat mich angefasst. Daraufhin wurde der Junge einbestellt in das Büro des Geschäftsführers. Es gab keine Beteiligung der Polizei, die Eltern wurden erstmal nicht informiert und im Büro wurde er dann befragt. Ich habe mit dem damaligen Geschäftsführer gesprochen, der hat gesagt, ich habe den Jungen für einen Lügner gehalten. Ich habe geglaubt, er erzählt Geschichten, um sich an dem Mann zu rächen. Der nahm ja auch Prüfungen ab, so Lokführerprüfungen und sowas. Also, der war dabei, der heutige Geschäftsführer war dabei, er hat daneben gesessen, das geht aus dem Protokoll zweifelsfrei hervor. Ich habe ihn dann damit konfrontiert, habe gesagt, warum haben Sie das nicht früher gesagt? Warum haben Sie nicht gesagt? Es gab zumindest Verdachtsmomente. Dieser Fall ist ja nie wirklich geklärt worden und habe darauf eigentlich keine befriedigende Antwort bekommen. Er hat gesagt, ich habe einfach auch geglaubt, da ist nichts dran an der ganzen Geschichte.
Du hast auch mit Leuten geredet, die mit einem der beiden mutmaßlichen Täter befreundet waren, der heute vor Gericht steht. Haben die denn nichts gemerkt?
Die haben gesagt, es gab eigentlich schon immer Gerüchte. Es waren sehr, sehr böse Gerüchte darüber, dass dieser Täter, Tobias N., er ist 31 Jahre alt heute, dass der auf sehr, sehr junge Leute steht.
Von diversen anderen Leuten kamen dann halt schon mal wirklich so Sprüche wie, für Tobi gibt's nicht zu jung, da gibt's nur zu eng. Ja, und halt, wenn er denn schon 16 ist, dann ist er schon alt und so weiter. Ich habe das immer als sehr blöde Ärgereien abgestempelt, weil ich mir, wie gesagt, auch nie was vorstellen konnte, dass da wirklich sowas läuft, weil ich persönlich ja auch nie mitbekommen habe.
Dieser Freund hat mittlerweile gebrochen mit Tobias N. Er war auch selber nicht bei der Parkeisenbahn, aber ich habe auch mit Leuten gesprochen, die bei der Parkeisenbahn waren, die aus früheren Zeiten ihn kennen und die gesagt haben, also es gab zumindest immer wieder Verdachtsmomente, dass man gedacht hat, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Vielleicht gibt es sogar so etwas wie, in Anführungsstrichen, Liebesbeziehungen zwischen Betreuern und Kindern, die sich dort engagieren.
Du wirst heute auch den Prozess verfolgen. Was erwartet die beiden Angeklagten?
Also wenn sie schuldig gesprochen werden, möglicherweise auch eine mehrjährige Haftstrafe. Das sind wirklich sehr, sehr unappetitliche, sehr, sehr schwere Vorwürfe, die da im Raum stehen. Die beiden sollen Kinder oder Jugendliche missbraucht haben in ihrer Wohnung. Sie sollen das getan haben auf dem Gelände der Parkeisenbahn und. Ich erspare jetzt weitere Details, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr schwere Vorwürfe, die da im Raum stehen.
Wie geht's eigentlich weiter mit der Bahn in der Wuhlheide speziell, also auch mit den Fördergeldern?
Das sind so ungefähr 15.000, 16.000 Euro von der Senatsverwaltung. Die stehen jetzt natürlich auf dem Spiel. Im Moment gibt es einen runden Tisch, der versucht, eine neue Konzeption zu erarbeiten. Und der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass man sagt, früher ging es zu sehr um den Bahnbetrieb, um Betriebsgenehmigungen und dass alles sicher ist und so weiter. Das ist auch wichtig bei so einer Bahn. Aber das pädagogische Konzept, die Frage, wie können wir hier eigentlich Jugendliche beteiligen, dass die auch mal den Mund aufmachen und sagen, nein, mir ist was passiert, ich will nicht, das ist zu kurz gekommen, es war ein hierarchisches System. Das muss jetzt verändert werden.
Ab heute stehen zwei Männer vor Gericht, denen vorgeworfen wird, bei der Parkeisenbahn Wuhlheide Kinder missbraucht zu haben. Wir haben mit unserem Reporter Johannes Metzler gesprochen. Vielen Dank, Johannes.
Radio 1. Business und Börse.
Mit Vera Rogowski. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Gestern haben wir schon über den Absturz der Facebook-Aktie gesprochen. Heute gibt es schon wieder nicht gerade erfreuliche Nachrichten über den Börsengang des sozialen Netzwerks. Jetzt gibt es auch noch juristischen Ärger. Worum geht es da konkret?
Ja, der verpatzte Facebook-Börsengang brockt dem Online-Netzwerk, den Konsortialbanken um Morgan Stanley und der Technologiebörse Nasdaq jetzt massenhaft juristische Scherereien ein. Ein Anleger aus Maryland hat die Nasdaq jetzt wegen der technischen Pannen beim Handelsstart verklagt. Dem Börsenbetreiber drohen jetzt Schadensersatzforderungen in bisher unbekannter Höhe. Die Computersysteme waren beim Börsendebüt am vergangenen Freitag ja zeitweise zusammengebrochen und der Kläger Philipp Goldberg strebt jetzt eine Sammelklage aller Investoren an, die Geld verloren haben, weil ihre Kauf-, Verkaufs- oder Storno-Order für Facebook nicht ordentlich ausgeführt wurden. Und die Wertpapieraufsicht des US-Bundesstaats Massachusetts hat Morgan Stanley vorgeladen, um herauszufinden, ob ein Analyst der Bank vor dem Börsengang bevorzugte Investoren über eine schwächere Entwicklung bei Facebook vorgewarnt hat, nicht aber die breite Masse der Anleger. Also ich würde sagen, Facebooks Börsengang wird uns noch länger beschäftigen.
Die Energiepolitik beschert der Bauindustrie ungeahnte Geschäftschancen und da geht es mal nicht nur um Investitionen in Stromleitungen und oder Windparks. Worum denn dann?
Ja, es geht tatsächlich mal um den Bau von neuen Häusern. Der Branchenpräsident Thomas Bauer hat jetzt sogar dafür plädiert, ganze Stadtteile neu hochzuziehen, anstatt mühsam einzelne Häuser zu dämmen. Viele Bauten aus der Zeit nach den Weltkriegen ließe sich wirtschaftlich nicht mehr sanieren, so sein Argument. Investitionen in neue Häuser machten sich dagegen durch Einsparungen bei den Heizkosten schnell bezahlt. Und der Wohnungsbau war bereits in den vergangenen Monaten quasi der Motor der Branche. Im ersten Vierteljahr gaben die Bauherren 17% mehr Neubauten in Auftrag als in der Vorjahreszeit. In Ballungszentren wie zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München schnellte der Auftragseingang sogar um über 50% hoch. Insgesamt geht der Bauverband für das laufende Jahr davon aus, dass allein dadurch 11.000 zusätzliche Jobs entstehen werden.
Vera Rogowski, vielen Dank.
Kommen wir nun zu Hertha BSC. Marco, deine Jungs.
Ja.
Die Lage bei Hertha wird ja immer unübersichtlicher. Der Vereinsanwalt hatte gestern erklärt, man werde das morgige Urteil des DFB-Bundesgerichts so oder so akzeptieren. Ja, und wurde kurz danach von seinem Präsidenten Gegenbauer zurückgepfiffen. Notfalls müsse die Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag darüber befinden, ob Hertha weiter klagen werde gegen den sportlichen Abstieg. Und auf dieser Versammlung könnte es womöglich auch eng werden für Manager Preetz.
Um das Unübersichtliche verständlich zu machen, dafür haben wir jemanden eingeladen. Unseren Hertha-Experten vom RBB Sport. Guten Morgen, Nick Hillmann.
Guten Morgen, hallo.
Wer spielt da bei Hertha gerade gegen wen?
Es gibt da zwei verschiedene Strömungen im Präsidium. Es gibt die einen, die pro Gegenbauer sind. Der ist momentan Präsident und soll am kommenden Dienstag wiedergewählt werden. Ist jedenfalls der einzige Kandidat. Und Werner Gegenbauer ist ganz klar derjenige, der sagt, Michael Preetz soll Manager bleiben. Und dann gibt es im Präsidium einige Herrschaften, die sagen, Preetz muss weg und alles muss anders werden. Und es gibt auch von außerhalb einige Herrschaften, die jetzt irgendwie aus der Kohle gekommen sind und sagen, jetzt reicht's und alles soll anders und besser und schöner werden. Und das ist so der Grabenkampf, der momentan stattfindet vor dieser Mitgliederversammlung Dienstag.
Wie eng wird das deiner Einschätzung nach für Preetz, wenn so ein harter Ex-Spieler Michael Schiedert kommt oder eben halt die Präsidiumsmitglieder sagen, Michael Preetz muss weg?
Das, wie einige Herrschaften sich da geäußert haben. Michael Schiedert ist ein Name oder Ingmar Pering, der im Präsidium sitzt, ist ein Name. Jörg Thomas, die haben alle schöne Sachen gesagt in den Zeitungen und ich weiß nicht wo. Aber meiner Meinung nach, die haben alle kein Konzept, die haben keine Idee, die haben keinen Plan in der Schublade. Das ist alles nur Gequatsche. Also mal so ganz grob gesagt, ein kleiner Pups, der noch nicht mal stinkt. Und das ist genau das Problem bei Hertha BSC. Es gibt eigentlich nur Werner Gegenbauer, der das in den vergangenen Jahren gemacht hat und der ganz klar auch gesagt hat, passt mal auf, am kommenden Dienstag, wenn ich im ersten Wahlgang nicht mindestens 50% kriege, dann ist Ende im Gelände, dann höre ich auf und dann habt ihr keinen Präsidenten mehr. Und er knüpft das auch direkt an den Verbleib von Michael Preetz. Also er hat den Mitgliedern dann mehr oder weniger deutlich gesagt, also wenn ihr mich wählt, dann wählt ihr auch Preetz und wenn ihr Preetz weghaben wollt, dann wählt ihr mich nicht und dann bin ich auch weg und dann seht zu, wo ihr bleibt mit euren komischen Nasen, die da rumlaufen und jahrelang nichts gemacht haben für den Verein, aber jetzt eine große Klappe haben. Aber da steckt überhaupt nichts dahinter. Und wenn das in die Hose geht, das sei jetzt auch mal so deutlich, dann kann es sein, dass der Verein richtig abrauscht, weil da sind keine Leute, die irgendwie Format haben.
Aber keine Idee, kein Konzept, kein Plan, das mag auf diese Opposition, die sich da jetzt bildet, zutreffen, aber noch mehr mag das doch zutreffen auf Michael Preetz und Werner Gegenbauer, wenn man sich die letzten 3 Jahre anguckt. Und da verstehe ich nicht, warum Werner Gegenbauer sein Schicksal so fest an Michael Preetz knüpft. Warum macht er das?
Der ist, glaube ich, ein sehr loyaler Typ. Er hat ja auch jahrelang an Dieter Hoeneß festgehalten, obwohl viele schon wussten, dass da finanziell alles ein bisschen aus dem Ruder läuft. Irgendwann hat er das gemerkt und hat dann auch ziemlich extrem die Konsequenzen gezogen. Und Gegenbauer an Michael Preetz schätzt, ist, dass er eine unglaubliche Loyalität gegenüber dem Verein hat. Also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der mehr Herz und Leidenschaft für Hertha BSC hat. Der hat auch Fehler gemacht, aber man darf eben nicht vergessen, er hat auch ein paar anständige Sachen gemacht. Man muss über all diese Dinge diskutieren, das ist ja klar. Aber so, wie mit dem Manager in den vergangenen Wochen und Monaten umgegangen worden ist, das ist auch nicht okay. Und man muss eben auch mal sehen, was gibt es denn für Alternativen? Und das ist wirklich nur heiße Luft. Es gibt niemanden, der irgendwie vernünftig konkret sagen kann, so und so wollen wir weitermachen. Ich habe noch keinen Namen gehört, wer soll denn Michael Preetz beerben? Wer soll da die sportliche Verantwortung in der Geschäftsführung übernehmen? Da ist gar nichts, überhaupt nichts.
Morgen gibt es wieder eine Entscheidung in Frankfurt am Main. Vor einer Woche hast du schon da von dort berichtet. Was glaubst du, wird das Urteil morgen gekippt?
Ich bin schon sehr gespannt. Dieses DFB-Bundesgericht funktioniert ein bisschen anders als das Sportgericht. Das sind Leute, die sich wirklich ausschließlich damit beschäftigen. Sportgericht, das sind diejenigen, die das so in ihrer Freizeit in Anführungsstrichen nebenbei machen. Ich fand auch, was ich da erlebt habe, war so ein bisschen wurschtig. Ich sag's mal so grob. Da ging das eher in eine Richtung, die mit dem eigentlichen Prozess nichts zu tun hat. Es ging ja nur um das Spiel und was da passiert ist und ob das ordnungsgemäß zu Ende gebracht wurde. Und es wurde im Gericht immer wieder darauf hingewiesen, was denn die Spieler nach dem Spiel gemacht haben, um eben die Argumentation der Berliner auszuhebeln. Und das war nicht ganz in Ordnung. Und letztlich ging es bei dieser Sportgerichtsverhandlung meiner Meinung nach darum, den Schiedsrichter zu schützen und diese Tatsachenentscheidungen, die er getroffen hat. Das ist dem DFB eminent wichtig und deswegen ist es auch so schwer, dagegen vorzugehen. Ich glaube, dass die Damen und Herren sich im Bundesgericht morgen viel Zeit nehmen werden. Das wird wieder eine schöne, lange Geschichte, die bis in den Abend geht, dass das aber sehr akkurat verhandelt werden wird. Ich bin mal gespannt, ob diese Fernseh- und Videobilder als Beweismittel zugelassen werden. Ich glaube nicht, dass sich da großartig etwas ändern wird. Also ich würde mal vermuten, das Urteil bleibt im Großen und Ganzen bestehen, aber ich denke mal, es wird Auswirkungen haben auf all die anderen Sachen, die noch kommen, weil gegen Hertha wird ja auch ermittelt wegen der Bengalos der Fans im Düsseldorfer Stadion. Gegen Düsseldorf wird ja noch ermittelt wegen dieser chaotischen Zustände und gegen die Hertha-Spieler. Und wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. Passt mal auf, lieber Herr Thaner, es gibt kein Wiederholungsspiel, geht mal in die zweite Liga. Aber was die anderen Sachen angeht, da behandeln wir euch vielleicht ein bisschen netter. Und die Düsseldorfer kriegen richtig auf den Latz. Ich schätze mal, dass die wegen dieser Vorkommnisse im Stadion eine Strafe bekommen werden, die es noch nie gegeben hat im deutschen Fußball.
Nick Hillmann vom RBB Sport über die Tage der Entscheidung bei Hertha BSC. Vielen Dank, Nick.
Stimmt's? oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Oh je, wenn unser heutiges Stimmt's nicht stimmt, dann habe ich ein echtes Problem, weil ich es nämlich immer mache. Stimmt's denn, Herr Drösser, dass man im Supermarkt Ware vor dem Bezahlen öffnen darf?
Ich habe manchmal Diskussionen mit meiner Frau im Supermarkt, wenn die eine Kekspackung schon aufreißt, bevor wir an der Kasse waren und schon anfängt dran zu knabbern. Rein juristisch habe ich natürlich recht, die Ware gehört einem erst, wenn man sie bezahlt hat. Vorher ist sie immer noch Eigentum des Supermarktes. Und tatsächlich könnte einen der Ladenbesitzer nun verklagen, weil man von seinen Sachen geknabbert hat. Aber das tut er natürlich nicht, weil er davon ausgeht, dass man an der Kasse dann brav zahlt. Zivilrechtlich gilt ja, wo kein Kläger ist, ist auch kein Beklagter. Wie sieht es strafrechtlich aus? Da gehört zum Diebstahl auch immer die Absicht, etwas zu klauen. Und diese Absicht ist ja, wenn man das offen tut, im Supermarkt nicht vorhanden. Und den Begriff des fahrlässigen Diebstahls, den kennt das Strafgesetzbuch nicht. Also, zivilrechtlich gesehen, nimmt man tatsächlich dem Ladenbesitzer was weg, wenn man anfängt, seine Ware anzuknabbern. In der Praxis ist es letztlich eine Geschmacksfrage. Ich finde, man sollte es nicht tun. Meine Frau hat da weniger Hemmung.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Hans-Ulrich Jörges.
Heute trifft sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Fraktions- und Parteichefs des Bundestages zu Verhandlungen über den Fiskalpakt. Die Regierung braucht eine Zweidrittelmehrheit für ihre Pläne in Bundestag und Bundesrat. Und sie will den Pakt noch vor der Sommerpause verabschieden. FDP-Fraktionschef Brüderle bezeichnet das Votum über den Pakt als, Zitat, also Stunde des Patriotismus. Die SPD aber will noch verhandeln, droht mit einem Nein und meint, mit der Entscheidung auch bis September warten zu können. Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück warf Merkel vor, das Tempo in den vergangenen 4 Monaten verschleppt zu haben.
Es kommentiert Hans-Ulrich Jörges vom Stern. Guten Morgen, Herr Jörges.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Halten Sie die Blockadedrohung der SPD für sinnvoll?
Also in gewisser Weise schon. Das muss ich aber mal ein bisschen entfalten. Ich muss erst mal vorausschicken, die SPD ist in der Gefahr, in eine Falle zu laufen. Sie sollte sich nämlich nicht zu eng mit François Hollande verbinden, dem neuen französischen Präsidenten. Der verfolgt im Moment noch eine harte Linie bei Eurobonds, beim Wachstumspakt, bei der Finanztransaktionssteuer gegen Angela Merkel. Das tut er aber nur, weil er im Juni noch Parlamentswahlen gewinnen will. Sind die vorbei? Dann beginnt die Zeit der Kompromisse. Und dann muss die SPD aufpassen, dass sie nicht auf einmal alleine dasteht mit verblichenen französischen Positionen. So, nun zum Fiskalpakt. Das eben Gesagte gilt im Prinzip auch hier. Der Fiskalpakt wird im Juni nach den französischen Wahlen Ende Juni auf einem europäischen Gipfel bestätigt werden. Das ist sonnenklar. Daneben wird dann ein Wachstumspakt gestellt. Und die SPD kann und will in Wahrheit auch gar nicht diesen Fiskalpakt blockieren. Der ist im europäischen Zusammenhang schon durch. Und die SPD war niemals antieuropäisch. Und sie kann sich da nicht in so eine Mittellage begeben. Aber jetzt kommt's. Es gibt ja auch legitime innenpolitische Überlegungen. Und da sage ich, ein Spiel sollte gewagt werden. Ich würde der SPD nämlich raten, den Fiskalpakt und das wirklich sehr hart zu verknüpfen mit der Zustimmung der schwarz-gelben Koalition zur Finanztransaktionssteuer in der Eurozone. Das dürfte kein Problem sein mit der Union. Die hat sich dazu durchgeringt. Die ist ohnehin schon für die Finanztransaktionssteuer. In der FDP allerdings würde vermutlich ein interessanter Prozess in Gang gesetzt werden. Das ist der Punkt. Darauf kommt es an. Der Parteivorsitzende Philipp Rösser und der Fraktionschef Rainer Brüderle nämlich sind gegen die Finanztransaktionssteuer. Sie wollen eine Art von Börsenumsatzsteuer, Stamp Tax nach britischem Vorbild, einführen. Die soll aber nicht auf Finanzderivate erhoben werden, also auf die spekulativsten Papiere. Und das ist geradezu widersinnig. Das darf man nicht durchgehen lassen. Ist auch gar nicht mehrheitsfähig, glaube ich. Aber jetzt kommt's. Wolfgang Kubicki, der Wahlsieger von Kiel, der Retter der Partei, der ist ausdrücklich für eine Finanztransaktionssteuer. Vermutlich auch sein Verbündeter, der liberale Messias Christian Lindner. Eine solche Bedingung, eine Verknüpfung von Fiskalpakt und Transaktionssteuer könnte den beiden also gemeinsam Gelegenheit geben, Rösler, den sie, glaube ich, vor der Bundestagswahl 2013 noch abräumen wollen, eine empfindliche Niederlage beizubringen. Es wäre also in der Sache gut, aber auch für die Interessen der SPD. Denn Kubicki und Lindner sind auch genau die beiden führenden Leute der Liberalen, die aufgeschlossen sind gegenüber einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl 2013. Man tut also was für die beiden, um sie in der FDP nach vorne zu bringen. Also Genossen, nicht überreißen die Sache, aber ein wenig drehen schon.
Der Donnerstagskommentar von Hans-Ulrich Jörges vom Stern. Vielen Dank.
Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann.
Wir erreichen den Kino-King in Cannes. Guten Morgen, Knut.
Morgen, hallo.
Gute Laune da bei dir in Cannes.
Ja, die Sonne ist endlich wieder rausgekommen und damit ist die Stimmung auch viel besser. Auch die Stars sehen viel besser aus, abgesehen vielleicht von Robert Pattinson. Der tauchte nämlich plötzlich gestern auf bei der Premiere eines ganz anderen Films, behielt die Sonnenbrille immer auf. Also erst mussten dann die Fotografen total rumbuhen, bis er endlich sich mal irgendwie herabließ, die Sonnenbrille abzunehmen. Wahrscheinlich hat er sich so mit seinem Vampir-Image identifiziert, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Und richtig freundlich gelächelt hat er eigentlich auch nicht, obwohl gerade dieser junge Mann hier einen totalen Kreischalarm ausgelöst hat. Morgen ist übrigens dann die Premiere seines eigenen Films Cosmopolis. Das ist eine Romanverfilmung. Da spielt er die Hauptrolle, so einen blasierten Milliardär. Ich könnte mir vorstellen, die Rolle wird ihm liegen.
Lass uns über die Filme reden, ja, die heute in unseren natürlich Kinos starten. Moonrise Kingdom, der Film war ja auch Eröffnungsfilm, ja, der Filmfestspiele in Cannes und hat eine Hammerbesetzung. Bill Murray, Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton und das sind nur einige. Hält der Film denn, was die Besetzung verspricht?
Unbedingt. Allerdings muss ich zugeben, der Film ist für mich jetzt schon so wahnsinnig weit weg. Also der war der Eröffnungsfilm, du hast es gesagt. Im Prinzip weiß ich auch gar nicht, ob die Jury sich an den noch erinnern wird, weil dazwischen liegen so viele andere interessante Filme, aber das ist eine wirklich wunderbare Komödie von Wes Anderson, ja ohnehin bekannt dafür, dass er immer so eigenwillige Außenseiter in den Mittelpunkt stellt, merkwürdige Menschen in einer irgendwie auch nostalgischen Welt. Ist auch hier so, wir sind 1965 auf einer Insel, Pfadfinderlager, und dort gibt es einen Jungen mit so einer dicken Brille, den mag auch keiner richtig leiden und der ist so ein richtiger Nerd, aber er hat die große Liebe seines Lebens gefunden, deshalb brennt er durch, haut ab aus diesem Lager. Jetzt jagen alle anderen ihn, die anderen Kinder, aber eben auch die Erwachsenen. Du hast diese Stars ja gerade genannt. Tilda Swinton zum Beispiel spielt das Jugendamt. Sie sagt immer, ich bin das Jugendamt. Finde ich schon einen wundervollen Satz. Das Schöne an diesem Film ist, und das ist so typisch für Wes Anderson, einerseits ist es natürlich sehr komisch, sehr lakonisch auch, was die Dialoge betrifft. Auf der anderen Seite, so wie dieser Junge das jetzt durchzieht, wie er es wirklich macht, wie ein Uhrwerk läuft das ab, lodert dahinter dennoch eben die Besessenheit, die Leidenschaft. Und das kann kein anderer so schön erzählen wie Wes Anderson. Also reduzierte, vielleicht rationalisierte Leidenschaft. Das ist ja vielleicht so sein Grundthema, also eine ganz wunderbare Komödie, die jetzt auch gleich bei uns zu sehen ist. Natürlich toll, kann es noch gar nicht vorbei und alle können diesen Film sehen.
Für die Protagonisten im folgenden Film ist ein Marathonlauf eher eine lächerliche Kurzstrecke. Was bringt uns der Dokumentarfilm I Want to Run, außer dass wir erfahren, dass es sympathische Irre gibt, die hunderte von Kilometern laufen?
Tausende, muss man sogar sagen. Es ist unfassbar. Das ist also das härteste Rennen der Welt. So ist auch der Untertitel dieses beeindruckenden Dokumentarfilms von Achim Michael Hasenberg. Und als ich heute Morgen zum Beispiel hier ins Studio ging, auf der Croisette, da laufen ja auch so immer Leute hin und her, dachte ich auch, lächerlich ging das, was ich in diesem Film gesehen habe. Also von Bari bis zum Nordkap, das sind über 4000 Kilometer in 64 Tagen. Und man sieht in der Tat, wie diese Leute sich aufopfern. Da ist nur ein Profiläufer dabei übrigens. Alle anderen machen das so nebenbei. Ich fand es faszinierend, welche bizarren Verletzungen es da zum Beispiel gibt. Dinge, an die man überhaupt nicht denkt, welche Abnutzungserscheinungen. Aber was vielleicht viel interessanter ist, dass der Film so ganz unspektakulär eigentlich davon erzählt. Also er ist nicht so reißerisch gemacht, so mit wahnsinniger Marschmusik irgendwie, sondern man sieht einfach, wie die Leute sich auch anfreunden zum Beispiel. Werden einfach Kumpels. Da ist man kein Konkurrent mehr so richtig. Bei so einer Strecke zählt das alles gar nicht mehr. Also wir kommen auch hinein in den Mikrokosmos dieser unglaublichen Renngeschichte. Wollen nicht vergessen, dieses Rennen findet auch nicht jedes Jahr statt. Das geht doch überhaupt nicht, ne? Also dann wären die Leute alle völlig kaputt. Sondern es ist wirklich eine ganz große Ausnahmesituation für diese außerordentlichen Läufe. Und ich fand es eben auch so schön, das sind richtige Menschen, weißt du, nicht so eine Übermenschen, boah, wir packen das, wir überwinden uns, die ständig irgendwie dummes Zeug vor sich hin philosophieren, sondern sie bleiben einem richtig sympathisch, obwohl man natürlich, muss ich schon sagen, mit einem gewissen schlechten Gewissen aus dem Kino geht. Aber ich würde das niemals machen. Nicht mal auf der Croisette.
Also. Knut Elstermann heute in schwärmerischer Laune. Jetzt vergibst du wieder die Filmrollen. 5 Rollen, dann macht der Film so viel Spaß wie ein leckeres Frühstück auf einer sonnigen Terrasse eines schicken Ferienhauses in Cannes mit Blick aufs Meer. 0 Rollen, dann nervt der Film so sehr wie morgens aufstehen. Es regnet, kein sauberes Geschirr mehr haben, feststellen, dass man vergessen hat, was zu essen einzukaufen und der Esstisch ist auch noch kaputt. Wie viele Rollen bekommt Moonrise Kingdom?
Bekommt gute, satte 4, weil ich denke, dass die Jury auch an diesen Film nicht mehr denken wird. Die werden so die ganz ernsthaften großen Filme auszeichnen hier in Cannes. Also deshalb 4 Rollen für Moonrise Kingdom.
Und I Want to Run?
Bekommt auch gute, satte 3.
Übermorgen am Samstag bist du zurück aus Cannes, um auf Radio 1 deine Kinosendung 12 Uhr mittags zu präsentieren. Was hat uns denn der Kino-Onkel aus Cannes mitgebracht?
Also zum einen werde ich mit Anke Lewicke, die ja hier bleibt, noch richtig kräftig spekulieren. Also wir werden unsere Preise schon vergeben am Samstag, wie wir das immer so machen. Alt, klug die Jury dann schon mal belehren, aber es hat ja eh keinen Sinn. Dann haben wir natürlich Man in Black. Der Film ist ja auch angelaufen. Übrigens in Frankreich läuft er schon ein paar Tage. Jetzt auch in Deutschland zu sehen. Also da gibt es Interviews zu und jede Menge Informationen zu diesem großen Spektakel. Man in Black Teil 3 ja jetzt schon. schon. Und wir wollen nicht vergessen, Achim Michael Hasenberg wird also zu uns kommen, der Regisseur von I Want to Run. Und wir werden reden mit Robert Wimmer. Das ist nämlich ein Sieger, ein Mann, der es wirklich geschafft hat. Im wahren Leben übrigens ist der Optiker, nicht? Also nebenbei mal 64 Tage kurz durch die Welt gerannt. Ansonsten macht er im Brillen, damit die Leute schärfer sehen und eben auch im Kino besser sehen können.
Vielen Dank, Knut.
Radio 1 online. On air.
Seit dem Börsengang vor einer knappen Woche ist Facebook ja mal wieder in aller Munde. Es wird darüber diskutiert, wie viel das Unternehmen eigentlich wert ist und ob die Banken sich da bereichern wollten. Aber kaum jemand weiß, womit Facebook eigentlich Geld verdient und in Zukunft auch Geld verdienen will.
Daniel Finger wird es uns hoffentlich erklären. Guten Morgen, Daniel.
Ich versuch's mal. Guten Morgen. Ja,
morgen. Was mich interessiert, womit verdient Facebook eigentlich sein Geld?
Also die Antwort ist banal Werbung. Kennen wir, wenn man im Internet auf die Seite geht, alle entweder über direkte Werbung, Werbebanner letzten Endes, die eingeblendet werden, oder eben diese gesponserten Likes. Also du gehst dahin, Marco, und da heißt es, hey, Tom mochte das und das Produkt. Dann denkst du, Mensch, das gucke ich mir doch auch mal an.
Und will ich nicht.
Und will ich vielleicht nicht. Wollen aber natürlich dann doch erstaunlich viele Leute, weil so eine Empfehlung über Freunde, in Anführungszeichen, bei euch natürlich in echt, aber nicht jeder Freund ist ja ein guter Freund auf Facebook. Das bringt's tatsächlich. Und diese Werbung ist auch noch wahnsinnig billig im Moment. Und dann haben sie was, das wissen wenige, es gibt ein eigenes Bezahlsystem, Credits, das kennen die ganzen Leute, die über Facebook spielen. Das ist eine gigantische Industrie auch, diese Online-Spiele. Die werden inzwischen nur noch mit Facebook-Credits, die man dort dann kaufen muss, für echtes Geld natürlich bezahlt. Facebook bekommt davon 30%. Und man möchte über diese Spiele hinausgehen und hat zum Beispiel auch mit Endemol schon eine kleine Koop gehabt bei so einer Fernsehsendung, wo mal wieder abgestimmt werden konnte. Rufen Sie jetzt an für A, B oder C. Konnte man eben auch online auf Facebook abstimmen mit diesen Credits. Und das haben immerhin 10% der Zuschauer getan. Also da scheint es doch einen ganz großen Markt an jungen Leuten zu geben, an denen man in Zukunft auch kräftig mitverdienen möchte.
Aber dieses Geschäft mit der Werbung funktioniert ja nur, weil, wie du gesagt hast, Facebook alles über uns weiß. Und es gab ja auch schon sehr viele Datenschutzprobleme. Wie ist da die Situation im Moment?
Also da hat der Börsengang und auch schon die Vorbereitung des Börsengangs unglaublich viel gebracht, weil die amerikanische Handelsaufsicht, die Federal Trade Commission, die schaut denen ganz, ganz, ganz genau auf die Finger, hat die quasi echt an die kurze Leine genommen. Und dazu kommt ja noch, dass Facebook mittlerweile die Europazentrale in Irland hat und auch der irische Datenschutzbeauftragte ist nicht ohne. In Zukunft wird es dann noch mehr Kontrolle wahrscheinlich geben. Wir bekommen ja in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich eine einheitliche EU-Datenschutzrichtlinie. Da soll es dann so sein, dass wenn ein Unternehmen hier zum Beispiel auf dem deutschen Markt was anbietet, dass es sich dann auch nach den deutschen Richtlinien richten muss, wie jedes Unternehmen, was aus dem Land selber kommt. Und dann wäre das zumindest auch für alle Online-Anbieter gleich.
Viele sagen und schreiben jetzt, Facebook könnte in 5 Jahren weg vom Fenster sein, so wie MySpace heute. Was denkst du darüber?
Also 5 Jahre, das ist immer klingt immer kurz, aber im Internet ist natürlich 50 Jahre, wenn man sich überlegt, Facebook gibt es ja eigentlich erst seit 6, 3/4 Jahren, ne? Und ich glaube, vor 5 Jahren haben sie erst angefangen, in Deutschland so richtig User zu ziehen. Klar könnten die weg sein, könnte auf jeden Fall so sein. Wenn es jetzt aber um die rein ökonomische Seite geht, denke ich eher, da ist noch viel Luft, ja. Ich bin jetzt kein Börsenexperte, aber ich weiß, dass man unglaublich billig Werbung auf Facebook noch kaufen kann. Und Experten sagen, da könnte man die Preise locker 300-400% anheben. Und auch das mit dem Bezahlsystem steht ja noch ganz am Anfang. Also wenn sie nicht alles verpatzen und wenn sie das in den Griff kriegen, dass man auf den Handys, Smartphones im Moment ja noch keine Werbung sehen kann, dann glaube ich, können die noch ganz schön Asche machen und das ist ja dann auch ein Garant dafür, dass die Firma zumindest an der Börse erfolgreich sein bleibt. Ob ich die da nutze, das weiß ich natürlich nicht.
Du hast den Vater von Facebook, den Erfinder Mark Zuckerberg, schon mal persönlich getroffen. Hättest du ihn eigentlich für Geld geil?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Also Sven Oswald und ich haben vor 3 Jahren ungefähr eine halbe Stunde mit ihm gehabt und wir haben immer mal wieder so in Richtung Geld gepiekt. Ich halte ihn für machtgeil. Der findet es, glaube ich, richtig cool, am großen Rad zu drehen. Aber das ist auch auf so eine nerdige Art und Weise. Also es geht, glaube ich, nicht darum, viele Mitarbeiter rumzuschubsen, sondern einfach zu sagen, ich verändere hier alles. Das Internet bin ich. Ja, frei nach l'état c'est moi. Ich glaube, das kickt den Mann wirklich. Geld interessiert ihn seltsamerweise nicht so sehr, aber ich kenne auch viele, viel, viel ärmere Nerds und Geeks und Programmierer, die auch, sagen wir mal, eine sehr lockere Einstellung zum Geld haben.
Daniel Finger über Facebook. Vielen Dank, Daniel.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.